sehr geehrter Herr Ministerpräsident, liebe Kollegen aus den Regierungen und Parlamenten, hochverehrte Ehrengäste, liebe Landsleute. In diesem Herbst ist es 65 Jahre her, seit zum Beispiel die Familie Postel aus ihrer jahrhundertealten Heimat im Isergebirge und in Gabons an der Neiße vertrieben wurde. Der erste Postel in den böhmischen Ländern findet sich in einer Urkunde aus dem 13. Jahrhundert. Rudolfus Posoldifilius, also es gab schon einen davor offenbar, im 15. 16. Jahrhundert hat Posels Arte im Isergebirge aus wilder Wurzel, wie es so schön heißt, gegründet. Mein Großvater baute dann in den 20er Jahren in der Glas- und Schmuckstadt Gablons an der Neiße eine große Papier- und Kartonagefabrik für diese Schmuck- und Glasindustrie auf. Und dann im Herbst 1946 war in einem Schlag diese jahrhundertealte Geschichte vorbei. Die Menschen wurden in ein Viehwaggon gefertigt, mit einigen wenigen Habseligkeiten und dann irgendwo ausgesetzt durch Zufall. Zunächst einmal in der sowjetischen Besatzungszone in Thüringen, bis sich dann mein Vater von Würzburg herüber in die Freiheit holen. Und so wie unserer Familie erging es 3 Millionen Sudetendeutschen und 14 Millionen Deutschen insgesamt. Und liebe Landsleute, ein Jahr zuvor, im Jahr 45, war eine Großtante in der Familie, im Altersheim gewesen. Sie wurde aus dem zweiten Stock auf die Straße geworfen. Das war das Ende ihres langen und friedlichen Lebens. Solche Schicksale gab es, wie wir wissen, zu 10.000 und zu 100.000. Und liebe Landsleute, warum erwähne ich das heute? Ich erwähne das, weil man wissen muss, der Herbst 1946 und im Jahr 1946 fand der Hauptteil der Vertreibung des Sudetendeutschen statt. Das war nicht die Woche nach Kriegsende, wo auch fürchterliches geschah, die waren in der sogenannten wilden Vertreibung, sondern das war 1,5 Jahre nach Kriegsende. Das war also keine spontane Racheaktion. Das war nicht eine revolutionäre Situation, wo man als Historiker vielleicht sich zurücklegen könnte und sagen könnte, wo gehobelt wird, fallen leider Gottes auch Späne, gibt es leider auch Tote und Verwundete. Sondern das war 1,5 Jahre nach Kriegsende ein eiskalt landes Achtungsverbot. Homogene Nationalstaat, wie später auch ein Milosevic. Und deshalb musste jede Volksgruppe, jede Mehrsprachigkeit, jede Multikulturalität oder Multilingualität ausgemerzt werden und verschwinden. Das war der Ungeist dessen, was wir auch heute wieder in den Prozessen, zum Beispiel gegen die Gott sei Dank gefassten General Mladic und Karadzic, die sogenannte ethnische Säuberung. Liebe Landsleute, wir müssen aber auch ganz klar erkennen, dass das, was Millionen von Sudetendeutschen und Deutschen angetan worden ist, dass das natürlich eine lange Vorgeschichte hat. Eine Vorgeschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern, die jahrhundertelang produktiv in einer blühenden Gemeinschaft der Heiligen Wenzelskrone mit Tschechen und Juden zusammengelebt und gemeinsam eine einzigartige mitteleuropäische Kultur aufgebaut haben, die man heute noch in den, wenn auch zum Teil beschädigten, Gesichtern unserer Städte und der Opfer werden, unsere Lebensschlesien sieht. Und liebe Landsleute, ich lege Wert darauf zu sagen, dass die längeren Epochen der Geschichte die glücklichen Epochen der Geschichte waren. Und ich lege Wert darauf zu sagen, dass man eigentlich besser als von zwei Völkern, von den beiden Sprachgemeinschaften der böhmischen Länder der Wenzelskrone sprechen sollte, von Böhmen, Mähren und dem ehemaligen Österreich, Schlesien. Und wir müssen uns über eines im Klaren sein, dass wir auf diese große, friedliche, schöpferische Geschichte bei allem Furchtbaren, was später geschehen ist, niemals aus den Augen verlieren dürfen, denn sie ist ein Modell für das Europa von morgen. Der böhmische Landespatriotismus, der die beiden Völker Böhmens und der mährische Landespatriotismus und schlesische, der die beiden Völker Mähren Schlesiens vereint hat, in gemeinsamer Heimatgegend und in gemeinsamer Loyalität zum König von Böhmen und zum Markgrafen von Mähren und zum Herzog von Schlesien, die in den letzten Jahrhunderten dem Kaiser von Österreich eines Kleineuropa waren. Diese Länder, diese Landespatriotismus, dieser Landespatriotismus, das ist im Verlauf des 19. Jahrhunderts zerstört worden, zerbrochen an Nationalismus und an verhängnisvollen Fehlern auf beiden Seiten. Und liebe Landsleute, Höhepunkte dessen waren dann im 20. Jahrhundert die Zerschlagung des gemeinschaftlichen Staates, statt ihn hin zu einer multinationalen Demokratie zu reformieren nach dem Ersten Weltkrieg, die Unterdrückung des Selbstbestimmungsrechts nach dem Ersten Weltkrieg, vor allem auch am 4. März 1919, das Scheitern der Ausgleichsversuche von Jungaktivisten wie Hans Schütz, Wenzel Jaksch, Gustav Hacker, die christlich-soziale Sozialdemokraten und bunte Landwirte verkörperten und die alles versuchten, um den Staat von innen her in die von Wettisch versprochene östliche Schweiz zu verwandeln. Und dann die furchtbaren Fehlentwicklungen der Jahre 38 und 39. Das Münchner Abkommen, das nicht die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts war, sondern ein politischer, verhängnisvoller Irrtum, eine politische Katastrophe ersten Ausmaßes. Und dann, liebe Landsleute, 1939 die Versklavung des tschechischen Volkes im Protektorat und Böhmen, das Menschheitsverbrechen des Holocaust, die fast vollständige Ermordung der Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien durch das Nationalsozialismus. Und als wäre es nicht genug gewesen, hat man nach dem Zweiten Weltkrieg leider die einzigartige Chance versäumt, die man am Rhein zum Beispiel ergriffen hat, zwischen Adenauer und Schumann, aus der katastrophalen Geschichte die richtigen Konsequenzen zu gehen und den Weg der europäischen Einigung einzuschlagen und den Weg der Versöhnung und der Völkerverständigung. Sondern man hat noch eins draufgesetzt, durch Kommunismus, durch Nationalismus, muss ich immer wieder sagen, denn ich war kein Kommunist, der war Nationalist, Nationalismus. Und leider Gottes hat man durch die kollektive Vertreibung und Entrechnung von Millionen von Menschen statt die richtigen Konsequenzen aus den Verbrechen sofort zu ziehen, noch ein Verbrechen aufgesetzt. Und das war die gesetzliche Vertreibung und die Entrechnung der Sowjetunion. Stehen wir heute, 65 Jahre später. Da muss man schon einmal resümieren, dass wir in dieser Zeit nicht nur auf eindrucksvolle Weise unseren Zusammenhalt bewahrt haben, wie der Blick, die Sie alle wieder mal auf wirklich fantastische Weise deutlich machen, sondern, liebe Landsleute, in diesen 65 Tagen ist es uns gelungen, unermüdlich gegen das Unrecht anzurennen, als Pioniere des Rechts und der Versöhnung und der Verständigung. Die Vertreibung hatte ihren Höhepunkt 46. 47 war sie weitgehend abgeschlossen. Allein in solchen Wald kamen im Jahr 46 800.000 Menschen an. Eine unvorstellbare Zahl. Am Grenzwald. Ich habe auch einen Baracken dort besucht und wir haben dort einen Gedenkstein errichtet. Und nur 4 Jahre später entstanden die großen Dokumente des Friedens. Das Wiesbadener Abkommen zwischen Sudetendeutschen, Parteien und Exil-Tschechen und General Brückerla, einem großen tschechischen Patrioten. Die Charta der deutschen Heimat zu finden. Und dann natürlich die unermüdliche Wiederaufbauarbeit und Aufbauarbeit am und im sich einigenden Westeuropa, wobei ein Teil unserer Volksgruppe davon auf brutale Weise ausgeschlossen war, denn sie mussten in der Tschechoslowakei, in der DDR, unter den kommunistischen Regimen ein fürchterliches Dasein jahrzehntelang fristen. Aber der Großteil unserer Volksgruppe konnte sich führen, in diesen europäischen Einführungsprozess einzubringen, der die größte politische Errungenschaft des 20. und 21. Jahrhunderts ist und der eine deutliche Anschrift von sowjetdeutscher Seite. Es war unser Landsmann Richard Graf Unhofe Kalergi, der nach dem Ersten Weltkrieg von Monsberg in Böhmerwald ausging, die Pan-Europa-Bewegung gründet. Und es waren viele sudetendeutsche Politiker aller Richtungen, welche vor allem eben, wie gesagt, Hans Schütz von der Ackermann-Gemeinde und Wenzel Jagd von der Seliger-Gemeinde nennen, die Europapolitiker aufmachen, was viel zu wenig bekannt ist. Und die sich massiv in den europäischen Einigungsprozess eingebracht haben. Und damals ist etwas geschaffen worden, was wir heute gar nicht mehr so richtig zu schätzen wissen oft. Als Robert Schumann die deutsch-französische Versöhnung vorangetrieben hat, nach der sogenannten Erbfeindschaft der Jahrhunderte und nach den 7 Jahren nach dem schrecklichsten Krieg der Menschheitsgeschichte, nämlich im Jahr 1952, da tat er das als französischer Patriot lothringischer Herkunft, der den deutschen Namen trug, und mit deutschem Akzent sprach. Und er trat vor seinem Parlament hin als französischer Ministerpräsident. Hätte er eine Meinungsumfrage gemacht, deshalb bin ich so skeptisch bei Meinungsumfragen, hätte er eine Meinungsumfrage gemacht, 99% der Franzosen hätten Nein gesagt, wir wollten mit diesen Deutschen nichts zu tun haben. Er hat sich aber mit Mut hingestellt vor seinem Parlament, und hat gesagt, ich will gemeinsam mit den Feinden von gestern dieses neue Europa bauen. Und die Opposition hat den Chor Bosch, Bosch, Bosch gerufen. Also ein Schimpfwort für Deutschland. Aber er hat durchgehalten und er hat damit Maßstäbe gesetzt, die dann sein Nachfolger General de Gaulle auch mit anderer Form, anderer Funktion Nachfolger General de Gaulle mit Konrad Adenauer weitergeführt und weitergegeben. Von General de Gaulle stammt ein Wort, das auch für uns von überragender Bedeutung ist, die Finanzmarkt. General de Gaulle sprach in einem anderen Zusammenhang, aber das passt hier sehr gut, vom Pédebrav, vom Frieden der Tapferen. Und was meinte er damit? Er meinte, dass nicht die Leute sich versöhnen müssen, die einander sowieso gleichgültig sind, sondern es müssen sich diejenigen versöhnen, die miteinander tatsächlich Probleme haben, die miteinander oder aneinander gelitten haben, die am meisten betroffen waren, die sind es, die in diesem Prozess wichtig sind und nicht irgendwelche Bürokraten und Gesundheiten. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder bedenken und im Auge behalten sollten, wenn wir von Verständigung, von Versöhnung sprechen. So etwas kann nicht einfach dekretiert werden. Das ist ein schwieriger Prozess und hier gibt es Dinge, gestern hat er einen sehr schönen Ausdruck dafür gebraucht, dass ich sage, wir brauchen hier eine systematische Beziehungsarbeit. Und genau diese systematische Beziehungsarbeit, die haben wir als Sudetendeutsche schon vor dem Fall des Eisernen Vorhangs geleistet, durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Menschen drüben, mit den Pfarrgemeinden, mit den politischen Gemeinden, mit der politischen Opposition. Hier sitzt mein Freund Peter Uhl, unser Karlspreisträger von vor vier Jahren, einer der Hauptgründer der Freiheitsbewegung Charta 77 und viele seiner Mitstreiter. Mit diesen Menschen haben wir damals schon den Kontakt und den Schulterschluss gesucht und ich bin sehr glücklich, dass sie heute als Teil unserer Familie unter uns sind. In einer Zeit, in der alle von der ewigen Realität gesprochen haben und damit den eisernen Vorhang meinten, und in einer Zeit, in der viele sich mit dem eisernen Vorhang versöhnen wollten und nicht mit den Menschen, die von den Regimen dahinter unterdrückt wurden, in dieser Zeit haben wir für ein freies Gesamteuropa der Menschenrechte, der Volksgruppenrechte und des Selbstbestimmungsrechts gekämpft und deshalb gehört diese Volksgruppe zu den zentralen Baumeistern Gesamteuropas. Das ist auch einer der Gründe, warum wir sehr empfindlich reagieren, wenn Tendenzen der Renationalisierung, der Wiedererrichtung von Grenzkontrollen, wie jetzt in Dänemark, des Rückfalls in nationale Rhetorik, bis in die unmittelbare Umgebung hinein. Wenn solche Töne laut werden, liebe Landsleute, wir lassen uns dieses große Friedenswerk Europa nicht von zurückgebliebenen Demagogen und von zurückgebliebenen kleinlichen Bürokraten, die versuchen, auf unsere Kosten demokratische Politik zu machen, verderben und zerschlagen. Solche gibt es leider auch bei uns. Solche gibt es auch in Westeuropa. Aber, liebe Landsleute, solche gibt es leider auch auf der anderen Seite des Böhmerwaldes. Und ich verstehe absolut nicht, warum der Präsident eines Landes, das mit großer Mehrheit für die europäische Einigung eintritt, und warum der Präsident eines Landes, in dem die europäische Idee überhaupt geboren wurde, und warum der Präsident eines Landes, in dem Gott sei Dank die Menschen auch jetzt wieder mutig fragen, nach unbequemen Themen die Vertreibung stellen, warum er diesen sudetendeutschen Tag in einer Art und Weise angreifen muss, die an die Zeit von vor 1989 erinnert. Es ist uns vorgeworfen, dass wir es an Respekt vor den Opfern des tschechischen Volkes hätten mangeln lassen. Liebe Landsleute, im letztes Jahr mit dem Vorsitzenden der Deutschen Kultusministerkonferenz, mit dem bayerischen Kultusminister Ludwig Spiegel, in Vorbereitung des Besuchs unseres Schirmherrn und Ministerpräsidenten in der Tschechischen Republik gewesen. Und wir sind, Peter und ich, gemeinsam mit Vertretern der Landeszentrale für politische Bildung, die sich über Osten übrigens in hervorragender Weise seitdem um unsere Themen zu kümmern, beginnt und zwar sehr intensiv, sind wir an drei zentralen Orten der Geschichte gefahren. Wir sind ganz bewusst zuerst nach Lidice gefahren. Ich habe gerade der Sprecher der Volksgruppe Blumen und ein Glanz niedergelegt in den türkischen Landesfarben Rot und Weiß, um deutlich zu machen, dieser abscheuenswürdiges ist, dass dort Menschen ermordet wurden, nur weil sie Tschechen waren. Wir sind dann nach Theresienstadt gefahren und haben dort einen Tanz niedergelegt für Menschen, die ermordet wurden, nur weil sie Juden waren. Unter uns war jemand, der heute hier ist, der Lagerhistoriker Thomas Roth, jemand, der sich massiv in unserem Sinne auch für eine Überarbeitung des altherrenkranken tschechischen Geschichtsbildes einsetzt. Ein eindrucksvolles Buch auch jetzt wieder, nicht zuletzt über mögliche Geschichte und über die sudetendeutschen Themen geschrieben hat. Wir standen mit Thomas Roth in Theresienstadt an der Rampe, auf der er nach Auschwitz verladen wurde. Und er hat uns dann dort geschildert, wie er ihn auch in Auschwitz vor Wien stand mit seinem Bruder. Der eine wurde nach links geschickt und der andere nach rechts. Und dass dieser Mann heute unter uns ist und ein anderer Auschwitz-Überlebender, nämlich mein Freund Wolfgang Schwanski, das finde ich etwas, was eigentlich in der Öffentlichkeit auch einmal erwähnt werden sollte, weil es zeigt, was mit dem Redebedarf, mit dem Frieden der Tapferen alles so gemeint. Ist es mein Lebensziel, gegen jede Art von Kollektivschuld und kollektiver Diskriminierung zu kämpfen. Und deshalb fahre ich mit euch jetzt an eure dritte Station, nämlich an die Aussicht Brücke, wo Menschen ermordet wurden, nur weil sie Deutsch waren. Und liebe Landsleute, ich erzählte einen Punkt. Als die britische Königin jetzt in Irland war, hat sie auch etwas getan, was wir für die Geschichte der britischen Monarchie kennen, gar nicht so selbstverständlich. Sie ist nämlich nicht zuerst zu den Gräbern der Irren gegangen, die für die britische Krone gefallen sind. Sie ist zuerst zu den Gräbern der irischen Freiheitskämpfer gegangen, die gegen die britische Krone gekämpft haben. Hat damit ein wirklich eindrucksvolles Zeichen gesetzt, was das Verhältnis zwischen alten Völkern verändern wird. Gestern haben wir den ehemaligen Staatspräsidenten der Slowakei, Rudolf Schuster, einen Karpatendeutschen, ausgezeichnet in unserem europäischen Karlspreis. Die, die da waren, haben einen eindrucksvollen Mann erlebt, einen großen Europäer, Ungarisch, Deutsch, Slowakisch, Tschechisch, andere Sprachen fließend sprechen, der gestern deutlich gemacht, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass die gesamte slowakische Politik vom Staatspräsidenten, seinem Vorgänger, ihm, seinen Nachfolger, abwärts, dass alle slowakischen Regierungen aller Parteien selbstverständlich regelmäßig Gespräche mit der Landsmannschaft der Karpatendeutschen führen, obwohl dort auch noch nicht die männlichen Kriege aufgehoben sind und auch viele Probleme noch nicht gelöst worden sind, ist es so, dass sind ja die Vertreter des Bundesvorstandes der Karpatendeutschen, dass sie sich mehrfach jährlich mit den Spitzen der Regierung treffen und über alle anstehenden Fragen sprechen, was schon viele produktive Ergebnisse erbracht hat. Als der schöne Satz mit Vereinen reden wir nicht. Hier sind viele Politiker aller Parteien, alle Regierungen, alle Parlamente reden in einer europäischen Demokratie selbstverständlich mit der Zivilgesellschaft, selbstverständlich auch mit Landsmannschaften und Opferverbänden. Und liebe Landsleute, ich lege schon mehr darauf, noch einmal auf das slowakische maximal Studien zu leisten. Der derzeitige slowakische Präsident hat dieses Jahr zum Jahr der Karpatendeutschen programmiert. Und die Landsmannschaft wird demnächst wieder in Pressburg sein, um über weitere Aktivitäten und Schritte auf diesem Gebiet zu sprechen. Und da kann ich noch nur sagen, an den schwedischen Präsidenten, ich habe es gestern schon mal gesagt, ich möchte es aber hier in größeren Kreis wiederholen. Herr Präsident, Sie haben noch 2 Jahre, bis Ihre Amtszeit in der letzten Runde der Hofwege zu Ende ist. Nutzen Sie die Chance, um im nächsten oder im übernächsten Jahr ein Jahr des Reddeutschen auszurufen. In diese Richtung gehen und dafür gibt es viele Anzeichen. Und Ihr Nachfolger oder dessen Nachfolger, aber ich glaube schon Ihr Nachfolger, wird in diese Richtung einschlagen und Sie werden als jemand in die Geschichte eingehen, der entscheidende Jahre verloren hat. Liebe Landsleute, es wurde schon viel gesprochen, auch bei den Berichten und bei den Ansprachen gestern und vorgestern, von der Bewegung in der tschechischen Gesellschaft. Wurde David Hornbacek angesprochen. David Hornbacek, seit 20 Jahren ein persönlicher Freund und ein Gesprächspartner unserer Landsmannschaft, der als junger Mann zum ersten Mal bei uns im sudetendeutschen Haus war. Er hat jetzt schon einen zweiten Film gedreht, das wird überall auf der ersten gelobt. Wir haben am letzten Wochenende bei der Sitzung des Sudetendeutschen Rates in Marienbad schon den zweiten Film gesehen. Sagt mir, wo die Toten sind, über die Massengräber in der Tschechischen Republik, die jetzt endlich gefunden, Anführungszeichen, werden. Wo man darüber nachdenkt, wie kann man sich mit wirklichen Gedenksteinen gestalten? Wie kann man da Gottesdienste abhalten? Wie kann man diesen Toten noch eine einigermaßen angemessene Beisetzung gewährleisten nach so vielen Jahrzehnten des Verscharrtseins? Und dann entzündet sich natürlich eine weitergehende Debatte. Eine weitergehende Debatte nicht nur über die Verbrechen bei der Vertreibung, sondern über das Verbrechen der Vertreibung an sich. Und da müssen und wollen wir Gesprächspartner auf Augenhöhe sein. Und das können wir in besonderer Weise, und dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken, bei unserem Schirmherrn und Ministerpräsident gemeinsam mit uns überhaupt den Weg nach Prag gegangen ist, um alle möglichen Trümmer wegzuräumen, die da drüben noch herumliegen, um endlich aufrecht gegangen ist, den Dialog beginnen zu können. Mit Horst Seehofer, der ein hervorragender Schirmherr mit Kompetenz und Herzblut ist. Die Reise vorzubereiten, durchzuführen und nachzubereiten. Dass es dort nicht zu Wundern kommen konnte, liebe Landsleute, dass ich von einem Tag auf den anderen erklärt, alles, was wir gestern gesagt haben, war falsch und am Morgen gibt es Gegenteil. Das muss eigentlich jeder vernünftige Mensch wissen. Aber es haben im Hintergrund bereits direkte Gespräche zwischen uns und Persönlichkeiten dort auf der Spitzenebene angefangen, die leider Gottes noch im Hintergrund bleiben müssen, aber von denen ich schon hoffe, dass sie eines Tages auch das Licht der Öffentlichkeit erblicken und auch dazu führen, dass wir konkret vorankommen. Es ist gesagt worden, das Kommuniqué beider Regierungen, beider Regierungschefs, Metzschers und Seehofer enthalten mich zur sudetendeutschen Frage. So etwas kann nur jemand sagen, der entweder die Kommunikation nicht gelesen hat oder der ein verändertes Verständnis von der sudetendeutschen Frage hat. Man versucht uns ja verzweifelt von gegnerischer und kritischer Seite auf sogenannte Vergangenheitsfragen festzustellen. zu denen und zu sagen, die Vergangenheit zu sagen, die gehören mir zu den Deutschen, damit gehören die der Vergangenheit an und die Gegenwart zur Zukunft zu sagen, die gehören den anderen, also gehören Gegenwart und Zukunft den anderen. Jeder Mensch und jedes Thema und jedes Volk und jede Volksgruppe hat Geschichte, hat Gegenwart und hat Zukunft. Und wir wollen alles drei geregelt wissen, die Finanzsteuer. Und dem werden die Folgen uns auch einbringen. Und wenn Sie das Kommuniqué lesen, Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte, ja, was sollte da im Mittelpunkt stehen? Wenn nicht eines der beiden Völker Böhmens ist, zugleich der vierte Stadt Bayerns ist. Schüleraustausch, Lehreraustausch, Geschichtslehreraustausch. Wer hat das denn begonnen, wenn nicht wir? Wer wird das fortsetzen, führen, wenn nicht wir? Jugendaustausch. Sie haben es zu den deutschen Jugend gehört. Das deutsch-tschechische Jugendwerk Kante in Regensburg und Pilsen, das weiß schon keiner mehr, geht von einem Vorschlag der sudetendeutschen Jugend am sudetendeutschen Tag 1986 aus, der damals feierlich an Helmut Kohl überreicht wurde. 3 Jahre vor der Wende hat die sudetendeutsche Jugend bereits diese Initiative ergriffen und sie hat als einziger Jugendverband fast in Europa eine feste tschechische Partnerorganisation aufgebaut, mit der sie engstens grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Liebe Landsleute, also Jugendaustausch ist ein ursprüngliches deutsches Thema. Und dasselbe gilt natürlich für Denkmalpflege, für grenzüberschreitende Kulturarbeit. Was soll denn da behandelt werden, wenn nicht das jahrhundertelange kulturelle Erbe unserer Volksgruppe als Bindeglied zwischen Bayern und den Böhmischen denkt? Da wird gesagt, die Umweltthematik, die hat doch nichts mit den Sudetendeutschen zu tun. Wie ist denn die Katastrophe, die ökologische Katastrophe entstanden in den Randgebieten, wie man so schön sagt, Böhmens und auch im bayerisch-böhmischen Festland, also Niederlanden und Böhmerwald, aber auch natürlich in den anderen Regionen unserer Heimatgebiete. Das ist entstanden durch die Vertreibung, Verwüstung und den eisernen Vorhang. Und wir wollen die Wiederbelebung der Heimat. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe, die wir uns genauso einbringen werden. Noch etliche solche Beispiele nennen. Sie merken, wir sind entschlossen, uns auf allen Gebieten der bayerisch-tschechischen und deutsch-tschechischen Beziehungen aktiv einzubringen. Und wir können das tun, dank eines Schirmherrn namens Horst Seehofer, der wie selbstverständlich, obwohl es nicht selbstverständlich ist, jeden seiner Schritte mit uns geht und keinen einzigen ohne uns. Dafür bedanke ich mich hier. Liebe Landsleute, wir stehen vor großen Herausforderungen. Viele wollten uns immer wieder abhaken und abhaken legen. Es ist allen missglückt. Es ist denen missglückt, die wie die Vertreiber glauben, man muss eine Volksgruppe nur aus der Heimat vertreiben und dann verschwindet sie sagenumtatenlos oder hilft. Es haben sich die geirrt wie Josef Stalin, die meinten, es geschaffen, mit uns ein revolutionäres Potenzial, das ganze Europa zerstört. Es haben sich auch die geirrt, die gesagt haben, Anerkennung der Realität als Anerkennung des eisernen Vorhangs. Das hätten wir niemals akzeptiert. Und es werden auch die sich irren, die glauben, man könnte ein einiges Europa bequem und oberflächlich an uns vorbeifahren. Wir, liebe Landsleute, sind die Vorkämpfer dessen gewesen, was hin zu diesem freien Gesamteuropa, das nunmehr entsteht, geführt hat. Und aus diesem Grunde wollen wir auch dessen Zukunft gestalten. Und ich sage jetzt ganz klar, selbstverständlich, selbstverständlich müssen hier auch Unrechtsgebiete verschwinden. Und selbstverständlich muss auch das sogenannte Straffreiheitsgesetz, in Wirklichkeit ein Straftatrechtfertigungsgesetz, verschwinden. Es ist auch absolut unverständlich, wenn die tschechische Jugend sich mit den Verbrechen der Vertreibung auseinandersetzt und es steht im Gesetzbuch noch ein Gesetz, das diese rückwirkend für rechtens erklärt. Das ist höhere Schizophrenie und diese höhere Schizophrenie, die gehört auf den Abfallhaufen der Geschichte. In den letzten Jahren wird unsere Regierung, glaube ich, auch recht qualifiziert gehandelt. Und da sind sie alle Sachen, die in Lieferungen und Organisationen und Gesinnungsgemeinschaften führend beteiligt. Gelungen an Gewicht in Europa und in den internationalen Beziehungen. Ich weiß, was ich sage, wenn ich vom Gericht bin. Nicht zu verlieren, sondern zu gewinnen. Und dieses Gewicht wollen wir in die Waagschale werfen für ein neues Blatt in der Geschichte, das ein Frieden der Tapferen zwischen Tschechen und Sudetendeutschen, Tschechen und Deutschen ist und das diesem Europa ein Herz und eine Seele gibt.